Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken.
Wir haben auch ganz kurz einmal jetzt nur ganz normal reden. Wir haben ungefähr den gleichen Ausschlag,
oder? Wir haben ungefähr den gleichen Ausschlag, denke ich. Siehst du, das ändert sich jetzt nicht.
Ja, ein bisschen dünner wird es schon, ne?
Ja, weil ich ein bisschen dünn geredet habe jetzt gerade vielleicht. Aber wenn ich die ganze Zeit gut durchrede und richtige Atempausen mache, dann kann ich durchgehend in dieser Lautstärke und mit dieser Fülle und Kraft in der Stimme reden.
Soll ja ein bisschen nett klingen auch, ne? Weil da war nämlich, das Nette war damit eigentlich schon hinfällig auch. Okay. War Spaß, war ein kleiner Joki. So.
Nö, push mal ruhig mein Immunsystem, wollte ich gerade sagen.
Ich push dein Immunsystem.
Push mal ruhig mein Selbstbewusstsein, direkt am Anfang.
Oh, Bär.
Mhm.
Nee.
Also deine Freundlichkeit ist jetzt in der Stimme aber erstmal weggegangen.
Nein, das war doch ein Witz. Ich wollte nur ärgern. Du
bist ja witzig.
Ich wollte nur ärgern.
Ja, und damit starten wir in die wundervolle neue Folge, würde ich sagen.
Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
So fängt die neue Folge also an.
Ja.
Du hast also schon auf Aufnahme gedrückt.
Ja.
So, fängt ja gut an.
Damit die Leute mal sehen, wie du wirklich bist.
Ja, dann ist es jetzt raus. Da brauche ich mich ja jetzt auch nicht mehr verstellen. Ja, wir machen den mal wieder zu zweit. Ich freue mich und wir haben ja momentan auch nicht so viel Zeit, oder sehen uns nicht?
Eigentlich fast gar nicht.
Deswegen bietet sich das an, glaube ich, das ganze Thema jetzt mal, was sich so ereignet hat, wo ich jetzt so war und so einfach mal.
Damit du mich auch mal auf den neuesten Stand bringst, wo du warst, deine Zuhörer auf den neuen Stand bringst, ist quasi im Prinzip dasselbe, weil wir uns genauso selten sehen, wie du deine Zuhörer wahrscheinlich siehst.
Also hörst du dir auch den Podcast quasi an, um zu wissen, was
genau,
ich so
mache. Um Teil deines Lebens zu sein.
Ja, ist doch schön, dann weiß ich das ja auch. Ja, nein, also ich war wirklich sehr, sehr viel unterwegs jetzt. Es ist ja immer schön, wenn irgendwie eine große Nachfrage da ist, gerade was jetzt die TV-Termine, die Dreharbeiten angeht. Ja, das hat aber angefangen mit AMG in Schweden, wo ich als Coach unterwegs war, bis hin jetzt zum Start der Rennsaison. Irgendwie war dann doch viel dieses Jahr, ne?
Aber besonders wichtig war ja jetzt für dich zuletzt das Rennen am Nürburgring.
Hast du gemerkt, ne?
Habe ich gemerkt.
Das hat mich anders tangiert als die anderen Termine, oder?
Ja.
Ja, man muss dazu sagen, also die meisten Zuhörer wissen das ja oder kennen ja meine Einstellung zum Motorsport, wie die Lage sich ja verändert hat und. Und da predige ich ja immer, dass es ja nicht einfacher wird. Und ich glaube, das ist ja nur ein Teil von dem, wie es ja wirklich aussieht. Du kriegst es ja immer voll mit oder ab. Wenn ich dann die ein oder andere Laune dann mal wieder habe zu dem Thema oder irgendwas ungerecht abläuft. Und umso mehr, muss ich sagen, klar, war dann die Verhandlungsphase schon sehr spannend, sagen wir mal so. Aber umso schöner alles dann, als alles unter Dach und Fach war und es klar war, es geht wieder zum Ring. Pack deine Renntasche.
Und jetzt ging es ja aber für dich zum Ring zu einem komplett neuen Team, mit dem du bisher noch nicht zusammengearbeitet hast. Ein Team, was auch größtenteils Englisch spricht, sage ich mal, war jetzt in den letzten Jahren ja auch immer irgendwie anders. Was ich finde, wenn du so eine kleine Sprachbarriere hast, ja auch immer nochmal, finde ich jetzt persönlich, weiß ich, kannst du ja gleich sagen, wie es für dich ist, nochmal was anderes ist. Das Auto nochmal komplett anders war, dadurch, dass du in der Mitte vom Auto gesessen hast. Also super viele Dinge, auf die du dich neu einstellen musstest. Und das in einer Zeit, wo du super viel unterwegs warst, teilweise ja 3 Tage am Stück drehen bist, für eine Nacht nach Hause kommst, um am nächsten Morgen ganz früh wieder wegzufahren. Das heißt, du hattest ja eigentlich gar nicht so richtig viel Zeit, dich mental und körperlich auf dieses Rennen jetzt letztes Wochenende vorzubereiten.
Ja, und es geht ja noch weiter. Wenn wir jetzt mal ganz genau hingucken, habe ich ja wirklich letztes Jahr im Juni das letzte Mal im Rennauto gesessen. Also beim 24-Stunden-Rennen.
Ich meine, du hast einen Simulator unten stehen. Du hättest schon mit dem Simulator mal ein paar Runden fahren können.
Ja, da höre ich ein bisschen was raus jetzt zwischen den Zeilen.
Mhm.
Aber ja, es stimmt natürlich. Aber das Verrückte ist ja einfach da, dass man nach über einem halben Jahr dann wieder im Rennauto sitzt, was ja eh schon wieder, gerade wenn man jetzt mal vergleicht mit den Werksjungs, die jedes Wochenende drin sitzen, ja eh theoretisch ein Nachteil wäre. Nicht, weil man das Fahren verlernt, sondern einfach jeder kennt es von uns. Wenn wir in einem Beruf sind, du hast ja eine gewisse Routine.
Ja, aber Routinen laden auch immer dazu ein, Fehler zu machen. Und ich glaube, wenn du nicht in eine Routine reinkommst, natürlich bringt dir eine Routine irgendwo Sicherheit, aber ich glaube, dass wenn du aus dieser Routine manchmal ausbrichst, du gewisse Vorgänge vielleicht bewusster machst, als wenn du sie in einer Routine machst.
Das könnte.
Deswegen sehe ich das nicht nur als Nachteil.
Das ein oder andere erklären, weil ich natürlich jetzt mit einem anderen Fokus rangehe. Also ich gehe noch konzentrierter ran, weil ich eben keinen Fehler machen will, weil ich ja einen professionellen Eindruck hinterlassen möchte. Deswegen gehe ich natürlich sehr gesammelt und sehr bedacht ran. Dann ist aber Routine vielleicht auch das falsche Wort, aber ich sag mal, diese Sicherheit, die du an den Tag legst, deinen Job zu machen, obwohl es auch Quatsch ist.
Ja, weil ich vergleiche das mal damit, dass ich sage, ich fahre Auto, täglich ist meine Routine. Und dann manchmal merke ich selber, wie krass verträumt ich gerade während des Autofahrens bin und mich frage, ob ich gerade über eine rote Ampel gefahren bin oder ob die grün war.
Das kennt jeder, ja.
Das kennt jeder und ich glaube, das kann natürlich auch im Rennsport, wenn das deine Routine ist und du das jedes Wochenende machst, passieren, dass du irgendwie Dinge aus einem Automatismus machst und dann Fehler passieren können. Und das ist natürlich im Rennsport auch einfach, das kann natürlich fatale Folgen
zumindest
haben.
Zumindest, also verträumt natürlich nicht wegen der Anstrengung, nee, aber natürlich so, dass du mal schnell was übersiehst, nicht zwischen den Zeilen liest oder dich halt irgendwie zu wenig konzentrierst oder auf was einlässt. Das ist völlig korrekt. Und um da einfach einzusteigen, es war ein neues Team. Ich muss auch zugeben, nach den ganzen Jahren ging mir dann natürlich noch ein bisschen die Klammer, wenn man dann zum Nürburgring fährt. Man packt alles wieder, holt den Helm aus der Vitrine, nimmt das Handsystem raus, packt alles so schön zusammen, ist voller Motivation. Und fährt dann zum Ring. Und auf der Fahrt denkst du natürlich drüber nach, okay, wen kennst du denn? Kennst du jemanden aus der Mannschaft? Wen sprichst du jetzt an? Wirst du vorgestellt? Wie läuft das Ganze rund um die Glickenhaus-Truppe? Und das Team ist weitestgehend italienisch, weil in Italien wird das Auto gebaut, rund um James Glickenhaus, der natürlich von den USA aus das Ganze steuert und ja auch ein paar Straßenautos bauen möchte jetzt in Kürze. Aber letztendlich das Engineering läuft über Podium aus Italien. Und dann kommst du dahin. Ich habe immer schon gehört und auch mal gesehen, ja, aber ich kannte ja keinen persönlich, dass die Mannschaft speziell ist. Die leben das. Also
was heißt ja, speziell inwiefern?
Du weißt ja auch, du warst ja manchmal mit an der Rennstrecke. Und es gibt ja den Mechaniker, der das macht, weil das sein Job ist, wieder nach Hause geht. Dann und auf der anderen Seite den Mechaniker, der das mit Herzblut macht, der irgendwie dafür brennt, der die Tränen in den Augen hat. Wenn irgendwie was nicht so läuft. Und um diese zwei Extreme jetzt einfach mal anzusprechen, bei den Italienern ist es so, wenn wir als 20. übers Ziel fahren, nach 24 Stunden, jeder möchte gewinnen. Das ist so ein bisschen die deutsche Mentalität. Wenn du Vierter wirst, das hat ja immer noch eine gesunde Teamleistung, dann ist der Deutsche und sagt, schade, kein Podium. Die Italiener liegen sich in den Armen und freuen sich, dass sie angekommen sind und das zusammen durcherlebt haben. Natürlich wollen die auch gewinnen. Der Spirit ist da. Aber trotzdem ist das auch trotzdem noch eine andere Wertigkeit, wenn man trotzdem seinem Ziel näher kommt. Und das haben wir ja in Deutschland manchmal so ein bisschen vergessen. Ne? Mhm. Also da wird man Vierter, ist man hier im Podest. Man wird Zweiter, dann ist scheiße, wenn ich gewonnen habe. Also so von dem her. Und das meine ich mit Spirit. Die sind einfach anders, die sind positiv bekloppt, aber natürlich auch italienisch, was das alles so ein bisschen angeht.
Aber also, ist ja vielleicht auch mal angenehm, ne?
Total. Total. Also, und ich muss sagen, ich bin dann da rein.
Nicht Hallo nur, gesagt, um sag, mit Allmanns zu tun zu haben.
Und ich bin auch rein und habe dann wirklich so hi. Und dann habe ich gemerkt, der Erste guckt mich schon so an wie ein Auto.
Wusste nicht, wer du bist.
Nee. Und dann habe ich gesagt, ich bin übrigens der neue Fahrer. Ach so. Und dann kam das so. Also aus der Mechaniker-Aufbau-Crew. Ne?
Was aber wahrscheinlich sehr größtenteils daran liegt, weil das Italiener sind und die sich im Deutschen, mit dem Deutschen Ganzen, weil exakt, sonst kennt exakt, dich ja schon jeder exakt, am Nürburgring.
Ja, würde ich auch sagen, dass der ein oder andere vom Team natürlich dann mein Gesicht schon mal gesehen hat. Oder,
genau,
oder
zumindest weiß, mit deinem Gesicht, was, dann, ne? Ja. Mhm.
So, aber das natürlich jetzt gerade, wenn das Aufbauteam da ist, noch nichts steht in der Box und du dann beim ersten Hallo sagst, dann da irgendwie, ja, es war ganz verrückt. Und dann habe ich mich halt auf Englisch vorgestellt, dann Smalltalk gemacht. Dann kam aber sehr schnell so eine Entspanntheit da rein. Man schnuppert sich ja immer so ein bisschen.
Wo, aber, genau?
Nee, nur am Hintern eigentlich. Nur am Hintern, wie der Hund dann macht. Nein, du musst ein Gefühl dafür kriegen. Ja, du guckst den anderen an. Du weißt doch nicht, worüber lacht er. Kannst du einen Witz machen? Ist der vielleicht...
Ja, das hast du ja aber immer bei einer Begegnung mit neuen Menschen. Ne? Da muss man sich ja erstmal so ein bisschen rantasten.
Genau. Du musst ein Gefühl entwickeln, weil du willst ihm ja nicht auf den Schlips treten. Du willst ihm ja nicht auf den Schlips treten und irgendwie schon einen Gag machen, dass der denkt, ach, der ist aber arrogant oder der ist aber blöd. Sondern du musst ja dann irgendwie einen Weg finden, einen Zugang finden, dass du akzeptiert wirst im Team. Ja?
Das ist ich jetzt weiß nicht, ob man den Hund jetzt gerade hört, aber der würde gerne mit rein. Warte, ich lege dem mal eben eine Decke dahin, damit der sich hier mit... Weil wir sitzen ja im Schrank.
Ja, wegen der Akustik. Ne? Wegen der Akustik mussten wir in den Schrank. Das war nämlich genau die Aufgabe. Aber ich kann auch in der Zeit einfach ein bisschen weiterreden. Du möchtest ja, wenn du da hinkommst und neu in einem Team bist, möchtest du ja einfach... Ja, du willst eine gewisse Akzeptanz haben, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dein Team nicht hinter dir steht. Und das ist ja auch was, was du in den Jahren mitbekommen hast. Dass es mir sehr schwer fällt, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass wir irgendwie ein Team sind. Nein, aber du hast ja auch ganz oft mitbekommen in der Vergangenheit, wenn das Team nicht so wirklich da war oder so irgendwie, dass mich das schon beschäftigt. Wenn es nicht hinter dir steht.
Nee, genau. Also ich finde halt, es muss so eine gewisse Wertschätzung auch einfach da sein, ne?
Wertschätzung und auch so ein Wir-Gefühl und auch, also du hast, eine Fußballmannschaft steht hinter dir, wenn du einen Elfer schießt. Und genauso muss das im Rennteam auch sein.
Genauso ist es ja aber auch andersrum, dass du ja jeden Einzelnen, der da arbeitet, respektierst und mit Respekt behandelst, weil ihr ein Team seid.
Nur so geht das. Nur
genau,
so
und das beruht ja auf Gegenseitigkeit, aber das gibst du ja zurück. Aber wenn dir das nicht gegeben wird, dann hast du ja schon ein scheiß Gefühl. Und wie sollst du dann noch gut fahren können?
So, und das ist genau der Punkt. Und umso schöner ist es halt eben da reinzukommen und das auch wieder nochmal neu zu interpretieren. Ich sehe das auch so jetzt im Nachgang. Das habe ich beim Hallo-Sagen noch nicht gesehen, aber jetzt im Nachgang, das war einfach eine neue Chance. Schön, neu bei einem Team anzufangen, gut reinzukommen. Sie waren alle happy, sie waren mit meiner Leistung happy. Und dann war auch sehr schnell das Eis gebrochen. Also da haben wir Witze gemacht. Ja. Ich dachte auch, ich komme in ein italienisches Team. Da gibt es nur schön Pasta aus dem Käseleib und Espresso.
Und?
Dann war das der Caterer aus Adenau unten, der dann das Essen gemacht hat und die Kaffeemaschine mitgebracht hat. Ja gut,
das wäre vielleicht ein bisschen teuer gewesen, auch alles aus Italien für ein Wochenende da so.
Ne? Aber du weißt, so solche Punkte, aber da konnten wir alle drüber lachen, das habe ich dir natürlich auch allen so gesagt. Ne? Und das ist einfach eine gesunde
Bahn. Hast du wieder einen Gag gemacht?
Habe ich einen Gag gemacht, ja, ne? Und auch auf Englisch, und der kam an. Das ist ja immer das Wichtigste.
Ja, das ist schwer auf Englisch.
Es gibt nichts Witze Schlimmeres, wenn du einen Witz platzierst und auf einer anderen Sprache und keiner lacht. Dann ist der Moment, unangenehm, wo du eigentlich den Gulli hochnehmen möchtest und dich.
Was macht man dann eigentlich?
Ja, gehen. Einfach gehen.
Ja.
So, aber das so. Ich kam da gut rein. Und was man ja auch grundsätzlich zum Team sagen muss, ist einfach die Tatsache, dass es ist ja kein GT3-Auto.
Genau, da wollte ich dich jetzt auch fragen, weil das ganze Auto an sich ja auch, das müssen wir nochmal erklären, weil an dem Wochenende, wo du weg warst, war ich mit Freunden von uns unterwegs und dann ging es auch kurz um dich und das Rennen und so und dann wurde gefragt, was das denn für ein Auto sei. Ein Porsche, Mercedes, ich konnte es nicht beantworten. Gregor, unser Freund, hat dann aber direkt gesagt, habe ich noch nie gesehen so ein Auto, keine Ahnung, was das für einer ist. Du musst jetzt nochmal ganz kurz erklären, was das für ein Auto ist und danach musst du das unbedingt auch drauf eingehen, wie das war, in der Mitte zu fahren.
Also, es ist, es gibt es tatsächlich nicht, also schon mal hat er gut gemacht.
Schon mal recht gehabt.
Also, geht es um James Glickenhaus. James Glickenhaus war ein Regisseur in den USA, der mit seinem Sohn natürlich die Vision hatte, den Traum hatte, irgendwie mal auch ein Autoliebhaber, ein Auto zu kreieren, ein Auto zu konstruieren, ein Auto zu bauen, ein eigenes. So ein bisschen wie Ford gegen Ferrari, die Le Mans-Story damals und so weiter, so dieses David gegen Goliath. Es kam so ein bisschen aus diesem Spirit raus. Einfach ein Pionier, was das angeht. Der dann zu einer Firma gegangen ist, in dem Fall ja Podium in Italien, und gesagt hat, ihr Freunde, ich möchte hier ein Auto machen. Ne? Und so kam es zustande, dass dann irgendwann eine Zeichnung entstanden ist. Man irgendwann gesagt hat, okay, worum geht's? Mittelmotor, was soll er haben? Was für Komponenten baut man ein? Da sind dann verschiedene Motoren von Fremdlieferanten auch mal benutzt worden. Aber jetzt, um auf das jetzige Auto zu gucken, haben wir ein Glickenhaus SCG 004. Das ist eigentlich schon die vierte Ausbaustufe davon. Und es ist ein kompletter Eigenbau, was die Optik angeht. Und man bedient sich jetzt beim Motor in der GM-Gruppe. Also GM, ja, ist jetzt Corvette zum Beispiel, LS-Untergrund haben wir genommen vom Corvette-Motor und den wurde dann von denen halt eben anders aufgebaut. Bedeutet, wir haben 6,2 Liter V8-Sauger hinten drin, genug Leistung an Bord, einen maskulinen Klang, ja, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, aber in einem eigenen Chassis mit liegenden Dämpfern. Liegende Dämpfer.
Was sind liegende Dämpfer?
Ja, liegende Dämpfer, wenn du bei dir im Auto guckst, dann hast du dir hinterm Rad ganz normalen stehenden Dämpfer, der nach oben weggeht, ja, der kommt Der Blick dabei, der Blick dabei.
Ja, aber was? Ich weiß noch nicht mal, wo du gerade bist.
Ein Schoßdämpfer. Hast du ja hinterm Rad, der steht eigentlich genau schön senkrecht hinter deinem Reifen. Mhm. Und in dem Auto ist der eher wie in einem Formelauto. Also push-mäßig angebracht, der liegt halt
und
nicht
was
längs,
hat das für einen
sondern
Vorteil?
Quer. Die ganze Anlenkung, die ganze Kinematik ist einfach in dem Auto anders. Also du merkst bei dem Auto, da hat sich einer was bei gedacht, das ist ein richtig geil gebautes Rennauto, was dafür konstruiert wurde. Und nicht wie bei den GT3-Autos, ein Straßenauto, was man zum Rennauto umgebaut hat.
Mhm.
Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum die Leute die Idee vom Glickenhaus, den Auftritt Glickenhaus und das Auto so feiern. Die zelebrieren das. Das war übrigens nächster Gänsehautmoment. Du hast einfach, du bist mit dem Ding Publikumsliebling, weil es geil ist. Und jeder feiert so, der letzte Pionier, der letzte geile Rennwagen, so nach dem Motto. Was natürlich doppelt Spaß macht. Und auf der anderen Seite, muss man aber auch dazu sagen, haben wir aber jetzt das Problem, dass wir ja nicht, also wir müssen ja weiterentwickeln. Wir, sage ich jetzt, in Form von dem Team. Ja.
Du müssen, vor allem ganz viel.
Ja, nee, wir müssen ja als Fahrer, gibst du ja dein Feedback dazu.
Okay, stimmt.
Also gibst dein Feedback dazu, du nimmst Änderungen vor, also nur um ein Beispiel zu nennen, jetzt zwischen den Wochenenden. Also letztes Wochenende hatten wir das Rennen. Ansonsten, du hast halt Luftzufuhr im Auto. Ich habe dich angerufen und habe gesagt, hey, wir haben 48 Grad in der Kabine. Hier kommt keine Luft rein. Ja, ist ein Prototyp. Denkt keiner drüber nach. Erstmal zweitrangig, ja. Da hat man jetzt schon wieder was überlegt. Oder halt eben das Dashboard, also die Anzeige, wo ich alles sehe, muss noch ein bisschen runterversetzt werden, weil ich sonst immer gerade drauf gucke. Wir kriegen hoffentlich ein neues Aerodynamikteil, einen neuen Splitter vorne für dieses Wochenende, weil wir einfach sagen, wir brauchen mehr Abtrieb. Und wenn das klappt, raste ich komplett aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Weil
wenn man das beim Konzern anfragt, das ist egal, ich habe jetzt wirklich mit Porsche, mit Mercedes, mit Bentley, egal wo was gemacht, dann ist dieser Ablauf folgender. Ein GT3-Auto muss homologiert sein, wir nicht. Ja, es gibt ja noch keine Stückzahlen, es ist ein einziger Auto. Bedeutet, wenn ein GT3-Auto was ändern möchte, dann...
Muss er das vom Hersteller genehmigen lassen.
Ja, aber das geht ja noch früher los. Der die Idee hat, der muss ja erstmal die Kosten genehmigen lassen im Werk. Dauert schon mal 2 Monate. Wenn die Kosten zugesagt sind, dass man das Teil entwickeln darf, dann dauert es wieder 2 Monate, bis das Teil entwickelt wird. Bis das Teil am Auto ist, weil es ja vorher homologiert wird, sind 6 Monate um. Wir haben letztes Wochenende darüber diskutiert, Samstagabend, dass es doch geil wäre, Sonntagmorgen, sogar vorm Rennen, das doch geil wäre, wenn wir vorne einfach mehr Aero generieren.
Und wann haben die es umgesetzt?
Während des Rennens saß der Designer schon dran und hat via CAD die ganze Grafik auf dem Rechner erstellt und die Option in den Raum gestellt, dass es jetzt gerade nach Italien geschickt wurde, vielleicht gebaut wird und eventuell Freitag schon wieder da ist. Und das ist natürlich was, wo ich sage, ja, genau, das ist Rennsport, das ist Le Mans, das ist Formel 1 und diesen Spirit. Glickenhaus hat Le Mans gemacht, war sein Traum. 24-Stunden-Rennen hat er noch ein paar Rechnungen offen. Und ich hoffe einfach, dass der diesen Spirit oben hält. Und es macht ultra Spaß, in so einem Projekt natürlich involviert zu sein.
Ja, da steckt halt richtig viel Leidenschaft drin, ne?
Ja, was ich bei den anderen mittlerweile vermisse. Und das ist halt eben auch so geil. Und auch so, dass der Fahrer sich da einbringen kann. Aber
was würdest du denn grundsätzlich sagen, was macht für dich ein gutes Team aus?
Ein gutes Team ist einfach Team-Spirit. Und dass man jede einzelne Person im Team schätzt. Und das auf Gegenseitigkeit beruht. Also sprich, Rennsport ist ein Zahnrad, was nur funktioniert, wenn die ganze Mannschaft an einem Strang zieht. Genauso würde ich mir aber auch wünschen, oder wünsche ich mir, ja, und das hatte ich bei Haribo, hatte ich das so, dass, wenn ich drin sitze, die ganze Mannschaft hinter mir steht. Sprich, ich habe eine Berührung mit irgendeinem, der mir danach an den Kragen will, im Parc Formé, dass meine ganze Mannschaft bei mir am Parfumé steht und sich mit einmischt.
Mhm.
Bildlich gesprochen, nur um ein Bild aufzumalen. Genauso, wenn mir ein Fehler passiert, dass man dann, und ich dann komme und sage, ey, Männer, tut mir leid, dass es vom Tisch
ist. Das ist keiner nachtragen.
Weil
Fehler können bei allen passieren.
Wir versuchen ja alle ein Ziel
zu verfolgen. Aber wie ist es, wenn jemand anderes einen Fehler macht und du derjenige bist?
Ja, kann immer überall passieren. Und deswegen finde ich das einfach enorm wichtig, dass man das so sieht. Und das spüre ich da jetzt wieder. Seit langem habe ich das so nicht gespürt, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, du kriegst das ja auch mit, dass ich da ganz anders diesmal brenne wieder.
Mm, das stimmt.
Oder? Das ist so ein... Ja, und deswegen umso mehr hoffe ich natürlich, dass es über das 24-Stunden-Rennen hinaus ist. Also wir haben jetzt den Vertrag oder den Deal bis inklusive 24-Stunden-Rennen, weil danach noch unklar ist, ob das Auto hier bleibt und weiterfährt oder nicht. Es müsste weiterfahren, damit wir es weiterentwickeln können für nächstes Jahr und so weiter. Ne? Das ist so alles so Prozesse. Aber du hast eben ja schon mal einen guten Punkt genannt. Ich saß mittig.
Genau, da wollte ich jetzt auch nochmal fragen. Wie war's?
Bist du schon mal ein Auto gefahren, wo du nicht links saß?
Ja, ein Go-Kart, ne?
Okay.
Ja.
Ja, okay.
Ist so im Prinzip so, ja, oder?
Im Prinzip so. Damit ist alles gesagt. War einfach, ist wie ein Go-Kart.
Ja. Stelle ich mir jetzt so erstmal prinzipiell so vor.
Im Prinzip ist es so. Aber ich bin ja, also klar, Linkslenker sowieso gefahren. Und ich bin zweimal in meinem Leben Rechtslenker-Rennauto gefahren. Das war mit 18 VW Polo Cup in Südafrika.
Mm.
Rechts gelenkt, links schalten.
Okay.
Und 2015 den Werks-Bentley, beziehungsweise beide Werks-Bentleys auf einer Nordschleife. Das heißt, auch rechts sitzen kann ich auch.
Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht.
War eine Umstellung, aber ich wusste ja, ich habe jetzt quasi den Abstand, das Auto, den Überhang, halt auf der anderen Seite.
Mm.
Also quasi mich von der einen Seite, muss ich mir jetzt auf die andere Seite denken. So, und jetzt saß ich mittig. Was total geil ist, wenn du drin sitzt, weil du kannst
was
nicht...
Was ist daran besser?
Gewichtsverlagerung ist natürlich top, weil du sitzt mittig im Auto, das ist alles total gut und du hast Platz ohne Ende in der Kabine, nur ein- und aussteigen ist halt ein langer Weg.
Ja, genau, das denke ich mir. Wie ist das? Also normalerweise ist ja auch so, dass ihr sowas ja auch übt, ne? Das, also
Fahrerwechsel.
So, genau.
Ja. Du hast halt, beim Nürburgring ist ja so, dass du da schon eine gewisse Zeit hast. Der Boxenstopp dauert aufgrund der Tankrestriktion seine 2 Minuten, seine 2,5 Minuten. Und da kriegen wir es entspannt hin.
Okay.
Aber der Weg bis zur Tür ist halt schon ein anderer. Und auch die Tür aufmachen, entriegeln und dann diese Tür hochdrücken, da musst du dich schon schwer aus dem Sitz rausschälen, um überhaupt die Kraft zu haben, die Tür wegzudrücken. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Das Entscheidende ist aber jetzt hier, dass du neben dem guten Sitzen halt irgendwie dein Auto nicht aneckst. Weil der eine Punkt ist natürlich Verkehr. Sprich, wenn ich durch den Verkehr fahre, langsamer Verkehr beim Überrunden, dann willst du ja nicht hängen bleiben. A, willst dein Auto nicht beschädigen, du willst keinen anderen mit irgendwo reinreißen. Und das passiert ja teilweise mit 50, 70, 90 km Unterschied. Und da habe ich gemerkt, gerade am ersten Tag, ich musste mir das laut sagen. Ich habe immer für mich wieder Mitte, 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 um das aufrechtzuerhalten, dass ich nicht vergesse und irgendwo einen Überhang habe. Und die ersten 3 Runden bin ich immer Grand Prix-Strecke gefahren. Und weil du ja eigentlich immer die lange fahren musst.
Und weiß nicht, du bist mit mir noch nie auf den Nürburgring gefahren.
Wir sind noch nie auf der Nordschleife gewesen, ne? Ja, das ist überfällig, das müssen wir mal machen. Aber ich habe noch kein Auto dafür.
Also ja, macht ja nichts.
Wir müssen schon eigentlich
machen. Machen wir mit dem Fahrrad.
Ja, nee, das ist auch nicht, da kommt der nicht so rüber. Wir müssen das mal mit dem Auto machen, das ist Fakt. Hast du recht. Haben wir auch schon lange vor, ne?
Ja.
Kümmere ich mich drum, lass mir was einfallen. Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, dann bauen die vom Veranstalter in der Boxeneinfahrt so Reifenstapel aus. Wie eine Schikane.
Mhm.
Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Du hast wenig Lenkeinschlag, sitzt mittig und fährst in einer Kurve durch eine Schikane, die mit Reifenstapel gebaut ist. Ich habe echt gedacht, okay, jetzt fährst du eine Macke dran auf den ersten 3 Runden und bist der größte Vollidiot. Hab denen gesagt, ich fahre direkt auf die Nordschleife raus, weil das ist nicht so gefährlich wie die Boxeneinfahrt für mich jetzt hier. Ne? Also mussten auch schon wieder alle lachen. Und ich konnte mich da aber schnell dran gewöhnen. Aber du kannst dir vorstellen, wenn du in der Mitte sitzt, neben dem Verkehr kommt ja das nächste Problem. Wenn du im vierten, fünften Gang 200, 230 irgendwo unterwegs bist und dann einen Randstein, also einen Curb, falsch erwischt, den du gar nicht treffen willst, dann fliegst du im Wald. Also ist das natürlich nicht so unwichtig, dass du die Dimension vom Auto
einschätzt. Warum wurde es jetzt gemacht? Also, weil es macht ja sonst keiner so.
Es gab mal ein Rennauto früher, ein McLaren.
Ja, und die Formel-1-Autos sind doch auch...
Das ist auch... Ein Formel-Auto sitzt du immer in der Mitte.
Ja.
So, selbst beim LMP, also bei einem Prototypen, sitzt du nicht ganz in der Mitte, aber man versucht natürlich wegen der Gewichtsverlagerung dann schon irgendwie das Optimum rauszuholen. Und es gab schon mal in den 90ern einen GT1-Rennwagen, Ende 90, einen GT1-Rennwagen, wo du in der Mitte saßt. Und warum sich das nicht durchsetzt, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Für den Ingenieur ist das natürlich, wenn er so bauen kann, ein absolutes Highlight. So, und man geht jetzt hier halt wieder den Weg und deswegen erinnert es auch so an den McLaren F1 dann als GT1-Wagen. Das ist speziell und diese ganzen kleinen Punkte, die ganzen Puzzleteilchen fügen sich halt einfach zu einem speziellen, geilen Projekt her. Und ich habe, ja, du siehst es, ich habe einfach Bock ohne Ende.
Hat denn dieser mittlere Sitz auch, sag ich mal, einen Vorteil oder einen Nachteil, wenn du einen Unfall hast?
Da habe ich tatsächlich mal kurz drüber nachgedacht. Ich kam aber zu keinem Schluss.
Also ich glaube, es kann sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein, weil der Vorteil ist natürlich, dass du mehr, also Knautschzone nicht, aber du bist ja, wenn dir jetzt jemand reinfährt, bist du ja nicht direkt an der Tür. Ne? Aber andererseits, wenn, du hast ja gerade schon gesagt, dass das Aussteigen grundsätzlich schon mal schwieriger ist und wenn du jetzt dein Auto Feuer fängt, ist es wahrscheinlich auch schwieriger rauszukommen, dann, wenn dann Feuer
da ist. Schon, das ist ein scheiß Thema, ne? Das ist so, ich weiß genau, was du meinst, aber da denkt man natürlich selten drüber nach.
Ich habe dieses Mal mehr drüber nachgedacht.
Ja?
Also es ist ja immer so, wenn ich jemandem erzähle, was du beruflich machst oder was du so machst, eigentlich kommt immer früher oder später die Frage, machst du dir keine Sorgen? Oder hast du nicht irgendwie Angst, dass was passiert? Und ich habe bisher diese Frage immer damit beantwortet, nee, irgendwie mache ich mir, ich kann nicht sagen, warum, ich mache mir keine Sorgen, ich denke nicht so richtig drüber nach. Und ich kann es ja auch nicht, durch die Sorgen werde ich es ja, nicht beeinflussen. Ja. Ne? Aber dieses Mal war es irgendwie anders. Habe ich irgendwie mir also mehr Sorgen gemacht.
Es ist wie ein Monocoque, also sprich auch nicht einfach nur ein Metallauto, so wie man das kennt, sondern man hat ein richtiges Monocoque und du sitzt natürlich mittig. Also ich würde sagen, solange der Sitz an seiner Verschraubung festhält und nicht die Verschraubung aus dem Monocoque reißt, ist das auf jeden Fall sicherer. Aussteigen ist natürlich ein anderes Thema. Ne? Wenn jetzt wirklich blöd läuft, ist Aussteigen schon einfach, glaube ich, das Hauptthema, dass du da irgendwie rauskommst und die Tür aufkriegst. Aber
lass einfach darauf einigen, dass du keinen Unfall
okay.
oder nicht im Unfall verwickelt wirst.
Ja, habe ich auch keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Aber nein, aber das ist so ein Punkt. Grundsätzlich ist es aber nicht gefährlicher in dem Auto. Die haben halt einfach alle einen guten
Sicherheits. Also ich hatte mir auch nicht mehr Gedanken dieses Mal gemacht wegen dem Auto. Ich kann dir gar nicht sagen, ob das jetzt daran liegt, dass wir jetzt verheiratet sind oder keine Ahnung. Es war halt auch ein bisschen so der Gedanke, dass du jetzt schon länger nicht mehr gefahren bist, dass du so viel vorher unterwegs warst und natürlich dementsprechend auch gestresst warst und körperlich natürlich nicht angeschlagen, aber es zieht ja nicht einfach so an einem vorbei, wenn man irgendwie 10 Tage am Stück vorher noch unterwegs war und nur eine Nacht zu Hause war. Und dann noch, weil du so lange nicht im Auto warst, weil es ein neues Team ist und ich kenne dich ja, du würdest ja niemals sagen jetzt im Auto, nee, ich schalte jetzt einen Gang zurück. Ich schalte jetzt sicherheitshalber mal einen Gang zurück. Ich meine, du fährst immer sehr bewusst und sicher, aber ich hatte so ein bisschen Sorge, dass du über dich hinaus, also weißt du, dass du dich...
Nee, das macht ein Profi nicht.
Ich habe mich witzigerweise mit meinem Bruder auch drüber unterhalten, der halt Fußballer ist. Und der meinte auch, ja, aber der ist ja ein Profi. Das, was der leistet, ist ja nicht mit dem zu vergleichen, was wir...
Du machst das so immer, wie du selber vertreten kannst. Also du hast eigentlich nie irgendwie einen Stand, den du nicht mehr vertreten kannst. Wenn du natürlich im Qualifying nochmal 2% drauflegst, dann nimmst du irgendwas in Kauf, um extra was rauszuquetschen. Aber wir reden immer so in so einem planbaren Bereich, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Das ist schon so. Du machst das schon so. Du rufst so eine gewisse, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Kompetenz ab, bist aber natürlich auch an einem Punkt, wo du dich mit deinen Teamkollegen oder allen weiteren messen musst und auch liefern willst. Das ist logisch. Aber das ist ein ganz Gesamtkonstrukt, was einfach durch Arbeiten in Form von Daten analysieren, Videos gucken, im Nachhinein auch wieder kleiner wird und einfacher wird, sich da daran zu tasten. Also das war alles ganz gut und ich glaube, da kann man abschließend auch sagen, ich hatte einfach, um das jetzt abzurunden, ich hatte einen sehr, sehr guten Einstand da, ich fühle mich richtig, richtig wohl.
Was sagst du denn zu deinen Fahrkollegen, also die auch mit auf dem Auto sitzen?
Und ich freue mich jetzt richtig aufs nächste Wochenende. Ja, total geil, also total geil. Thomas Mutsch kenne ich persönlich aus der V8 Star damals, da habe ich ihn fahren sehen. Der ist von 79 zum Beispiel, ist in einem Glickenhaus-Projekt seit der ersten Sekunde. Das heißt, der macht auch die Testfahrten und
kennt das Auto in- und auswendig.
Kennt das Auto in- und auswendig und auch ein Frank Melleux. Ein kleiner Franzose, ein Jahr älter als ich.
Frank, meinst du, heißt der Frank?
Ja, der heißt Frank.
Oder
ja?
Frank.
Nee, jetzt hier wird auf Deutsch wird der angesprochen.
Heißt der Frank.
Wir fahren ja auch auf deutschem Boden, der heißt Frank. Ne?
Okay.
Das ist der Frank. Nein, und der Frank, ja, nein.
Keiner, nee, ich meine andersrum, so. Wenn wir jetzt nach Frankreich fahren würden, dann würden die uns auch nicht Madeleine und Lance nennen, sondern vielleicht Lance und
ja, wahrscheinlich.
Madeleine.
So. Aber der ist auch total in Ordnung, auch nur Quatsch im Kopf und das mag ich ja. Wenn du deinen Teamkollegen wissen, wie sie professionell abliefern, aber auf der anderen Seite so ein bisschen schelmisch unterwegs sind. Ne? Wenn du, weißt, du guckst sie an und weißt schon, ne? Alles klar, der hat wieder da irgendeinen Quatsch im Kopf, aber auf so eine positive Art, ohne dass wir ein Konkurrenzdenken haben. Das ist das Schöne. Normal hast du ja immer wie auf dem Auto, dass du sagst, boah, schwierig, ne? Der möchte unbedingt der Schnellste sein, mit aller Gewalt. Oder irgendwie, das matcht nicht, weil der gönnt dir das nicht. Oder gar nicht. Gar nicht, total geil. Und Melleux, der ist in Le Mans mit Glickenhaus Dritter geworden, auf dem Hypercar. Der hat auch eine gewisse Grundruhe drin, der weiß auch, was er tut. Also das ist total angenehm. Das ist wirklich total angenehm.
Also alles gut gelaufen.
alles gut gelaufen. Ja. Deswegen, ich bin total happy, freue mich jetzt aufs Wochenende auch schon wieder und hoffe einfach, dass wir jetzt nochmal weiterentwickeln, weiter Fortschritte machen, weil mein größter Wunsch oder der von uns, vom Team, ist einfach, dass wir beim 24-Stunden-Rennen die GT3s ärgern können, was ja nicht gewollt ist. Die GT3s wollen BOP-technisch nicht, die ganzen Hersteller, dass wir als One-Man-Show, also als ein Auto, ja, ein SPX, ein Entwicklungsauto, denen auf den Sack geht.
Und wie stehen eure Chancen, dass ihr denen auf den Sack geht?
Ja, die sind, also wir sind ein Tick langsamer aktuell noch, weil wir halt eben an unserer Aero-Grenze sind. Wir dürfen ein bisschen was nachlegen, wenn wir es jetzt auch können, aufgrund von der kurzen Bauzeit, in der Kürze einen Fortschritt, ein Upgrade zu bringen, dann glaube ich, lässt die Technik uns auch. Und das wäre dann super spannend, weil wir machen uns nichts vor. Der Fan hätte da Spaß dran, wenn wir hier zwischen 3 und 5 rumfahren und die ein bisschen ärgern. Die GT3-Hersteller haben alle Schiss, so nach dem Motto, kann ja nicht sein, dass eine Bude bei uns dazwischen herfährt, weil wir ja so viel entwickeln. Was ja Quatsch ist, weil die verkaufen nicht ein Auto weniger dadurch, weil wir da vorne mit rumfahren. Aber der Pioniergedanke und das Ganze, was hinterm Team steht, ist einfach viel größer. Und deswegen hoffe ich und glaube ich, dass das realistisch ist, wenn wir weiter jetzt unsere Hausaufgaben machen und die Technik uns lässt. Geil. Guck mal, haben wir uns da auch mal wieder gesehen.
Ja, haben uns auch mal wieder unterhalten, ne?
Das freut mich, ne?
Länger als 3 Minuten am Telefon.
Wie geht's dir sonst?
Ja, sonst alles klar. Und bei dir?
Ja, auch.
Ja, ja, auch. Ja, es war alles ein bisschen chaotisch, aber...
Ja. Essen wir jetzt was?
Ja.
Sehr gut.
Ah, der Hund will auch schon wieder hier Aufmerksamkeit.
Nee, das kannst nicht...
Dein Mikrofon essen.
Nein, aber dann machen wir das. Ich bin sehr gefreut, dass du dabei warst. Ja. Dann wird immer wieder zusammen gemacht.
Ja, ne?
Gino,
hör mal auf zu ärgern. Der ärgert dich auch, der freut sich übrigens auch immer, wenn du nach Hause kommst. Also dieser Hund freut sich so extrem, das macht er bei mir nicht, wenn ich wieder nach Hause komme. Wenn du nach Hause kommst, der schreit ja.
Weil ich aber auch immer Quatsch mit dem mache.
Ja.
Der weiß, dass ich der Quatschmann bin.
Ja, weiß der auch. So,
danke
jetzt
schön.
Aber Abendbrot essen.
Abendbrot.
Tschüss.
Ciao.